Wer ein Unternehmen gründet, braucht vor allem eine Garage. Viele berühmte Tech-Unternehmen wie Apple, Microsoft und Google, die nahmen dort tatsächlich ihren Anfang. Neben einem Schreibtisch und einer zündenden Idee gibt es aber eine weitere wichtige Zutat für ein erfolgreiches Start-up, einen Investor. Ohne Venture Capital, also Risikokapital, hätte der Macintosh von Steve Jobs wohl kaum den Weg in den Einzelhandel gefunden. Wie aber steht es um den Zugang zu Risikokapital in Deutschland und Europa? Wie gelingt es, Investitionen in junge Unternehmen zu fördern? Und welche Chancen bieten sich Startups aus Gesundheitswirtschaft und Pharma? Diese Fragen, die stellen wir uns heute in diesem Podcast.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Ich bin Philipp Eins. Und mir gegenüber sitzt jemand, der sich die Zahlen von Investments in Startups mal so richtig zur Brust genommen hat. Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
So ein Startup bei dir zu Hause in der Garage, wie wär's?
Ja, man braucht Mut. Man braucht vor allen Dingen auch eine gute Idee. Ich glaube, das ist etwas, wo die meisten schon dran scheitern. Mir ist noch nichts Zündendes eingefallen, insofern bin ich angestellt und kein Unternehmer.
Okay, ja, kommt vielleicht noch, ne?
Man soll nie sagen, aber idealerweise entstehen ja Ideen auch aus gewisser wissenschaftlicher Befassung zum Beispiel mit einem Thema. Und das ist der typische Weg, ne? Dass man eben sich beispielsweise im Rahmen einer Promotion mit medizinischen Dingen auseinandersetzt und dann aus den Wissenschaftsinstitutionen beispielsweise ausgründet. Das ist selten so, dass man dann wirklich in der Garage sitzt, etwas tüftelt und dann fängt man plötzlich an zu denken, Mensch, das ist ja eine Geschäftsidee. Auch das gibt's, aber das ist deutlich seltener.
Ist ja auch schon ein bisschen länger her. Die Beispiele, die ich genannt hatte, Apple, Microsoft, das waren ja alles die 70er. Und wenn man mal heute schaut, ist das ja auch gar nicht mehr so einfach, zumindest nicht in Deutschland und Europa. Denn es braucht neben der Idee natürlich auch ein Startkapital. Für euren aktuellen Economic Policy Brief, da habt ihr euch diesen Zugang mal angeschaut zu Venture Capital in Deutschland, Europa und den USA, also auch vergleichend drauf geschaut. Mit welchem Ergebnis?
Ja, es ist ein großes Hemmnis für den Innovationsstandort Europa, dass zu wenig Risikokapital zur Verfügung steht. Das ist keine besonders neue Erkenntnis. Dennoch ist es interessant zu sehen, ob sich daran was verändert hat. Wir haben geguckt, wie viel Geld steht zur Verfügung. Da gibt es einschlägige Plattformen, die eben schauen, welche Deals werden geschlossen. Es gibt so Runden der Finanzierung, wo dann Unternehmen oder Gründer vorsprechen und pitchen mit ihrer Idee. Und dann gibt es Plattformen, die einsammeln, wie viel Geld wurde denn da organisiert. Und wir haben einmal so eine Plattform ausgewertet. Und auf dieser Plattform kam heraus, dass wir ungefähr 410 Milliarden Euro Venture Capital bislang in diesem Jahr schon mobilisiert haben, global. Ne? Das ist sozusagen die Risikofinanzierung, die weltweit zur Verfügung steht.
Ist ja auch eine enorme Zahl.
Das ist viel Geld. Da muss man ja auch wissen, dass das Geld ist, was wirklich Hochrisikoanlagen sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da auch mal daneben greift, ist sehr, sehr hoch. Man geht da oder Investoren gehen da mit Eigenkapital in Unternehmen rein und wenn die Idee nicht fliegt, dann zahlt einem das niemand mehr zurück. Insofern ist es schon mit einer gewissen Bereitschaft verbunden, da ins Risiko zu gehen, wenn jemand dort investiert. So, aber diese 410 Milliarden Euro, die verteilen sich dann in der Welt und den größten Teil des Kuchens bekommen die USA ab. Also das ist etwa die Hälfte dessen, was global finanziert wird. Und Europa kommt als zweitgrößter Standort für Venture Capital, allerdings mit deutlich unter 20%. Also wir sind da bei 16% dessen, was da global investiert wird. Und an dritter Stelle, nicht weit weg davon, ist China. Und wir sind aber wirtschaftlich betrachtet genauso groß wie die USA. Europa hat dieselbe Wirtschaftsleistung, hat sogar eine größere Bevölkerungszahl, bekommt aber deutlich weniger Finanzierung. Das ist ein echtes Problem.
Ja, und woran genau das liegt, dass also in Deutschland und Europa im internationalen Vergleich Venture Capital so schwer zu haben ist, das wollen wir uns jetzt mal im Kurzüberblick anschauen.
Die Venture-Capital-Landschaft ist in Deutschland und Europa deutlich kleiner und fragmentierter als in den USA. Die USA bieten ein größeres Investitionsvolumen, mehr institutionelle Kapitalgeber sowie ein innovationsfreundlicheres und unkomplizierteres Gründungsumfeld. Für Gründerinnen und Gründer bedeutet das in den USA schnelleren Zugang zu Kapital, größere Wachstumschancen und weniger Bürokratie. In Deutschland und Europa sind Investoren vorsichtiger und die Hürden für Gründungen wegen des administrativen Aufwands höher. Unterschiedliche nationale Regulierungen und strengere Arbeitsgesetze hemmen eine schnelle, flexible Unternehmensgründung.
Das war jetzt so eine Auswahl an Gründen, die den Zugang zu Venture Capital in Deutschland und Europa erschweren. Klaus, aus deiner Sicht, welche Gründe sind da zentral?
Es ist schon die Größe der USA, die da die Überlegenheit darstellen. Also erstens sind sie ein großer einheitlicher Markt für Kapital. Zweitens sind die USA mit ihrem Dollar nach wie vor die Reservewährung der Welt. Also die Menschen weltweit oder Unternehmen und Pensionsfonds weltweit legen in Dollar an und möchten das Geld gerne in die USA tragen, weil es dort vermeintlich am sichersten liegt. Und das führt dazu, dass eben sehr viel mehr Geld erstmal zur Verfügung ist für all diejenigen, die gründen wollen. Das ist etwas, was man in Europa in einem sehr fragmentierten Kapitalmarkt eben so nicht sieht. Man hat auch viel kleinere Banken, viel kleinere Pensionsfonds, die Finanzplätze, die Umsätze dort sind sehr viel kleiner, geringer als in den USA. Und das ist etwas, was letztlich dazu führt, dass die Finanzierung auch von Risikounternehmungen deutlich schlechter ausfällt.
Die Frage ist ja, wenn es da strukturell so hakt, wie kann man da besser werden hier in Deutschland, aber auch in Europa?
Ja, das sind unterschiedliche Stellschrauben. Das erste ist und das wichtigste wäre eben, sich auch hier wieder europäisch zusammenzuschließen und die Bankenunion vollenden. Also, dass man eben einen einheitlichen und großen Finanzplatz hat. Das ist etwas, was Europa fehlt. Daran wird immer wieder gearbeitet und diskutiert. Die politischen Institutionen in Europa sind aber leider weniger agil und die politischen Fliehkräfte, die eher aus ein Auseinanderdriften Europas nahelegen, die sind natürlich auch recht stark geworden in den letzten Jahren, sodass man da kaum weiterkommt. Das war auch immer ein Anliegen der Bundesregierung, egal welcher Couleur. Also das Thema wurde immer angefasst, aber man kam da nicht so richtig weiter in der Umsetzung.
Wie könnte denn so eine Bankenunion aussehen? Also wir haben ja gesehen, schlichtweg Fusionen oder auch Übernahmen gar, die sind jetzt nicht so beliebt. Es gab ja den Versuch, die Commerzbank zu übernehmen, auch aus Italien. Das hat die Bundesregierung aber nicht für so gut geheißen. Wie sieht eine Bankenunion aus, die da gut funktioniert?
Ja, erstmal müssen die Hürden sozusagen zwischen den Ländern abgebaut werden. Also diese Finanzplätze insgesamt müssen größer werden. Es ist nach wie vor auch viel nationales Recht, was hier die Banken in ihrer Entwicklung beschränkt oder beziehungsweise ja reglementiert. Das ist etwas, wo wir europäisch ein großes Regelwerk brauchen. Das zweite ist sicherlich auch die Frage, brauchen wir mehr größere Banken? Da sieht man, dass es eben kein großes europäisches Bankenhaus gibt, was wirklich mit den großen Banken in den USA mithalten kann. Das ist das eine. Und das andere ist, Venture Capital wird typischerweise von privaten Anlegern, Pensionsfonds oder eben ja Business Angels zur Verfügung gestellt, die eben dort individuell investieren. Also die Banken sind da gar nicht so tief drin in diesem Geschäft. Aber auch für diese ist es eben interessanter, an einem großen Finanzplatz zu agieren, wo eben viel mehr Umsätze gemacht werden können. Und das ist etwas, was auch in Europa noch nicht so da ist. Wir haben die Börse in Frankfurt, die ist für Deutschland sehr, sehr relevant, aber weltweit nicht unbedingt der wichtigste Finanzplatz. Wir haben England, Großbritannien mit den wichtigen Börsen in London, Paris aber auch. Und überall gibt es etwas. Es ist aber trotzdem nicht so groß wie in den USA.
Wo müsste die Initiative jetzt starten, damit man da wirklich, ich sag mal, einen größeren Finanzplatz in Europa auch darstellen kann?
Ja, das ist eine politische Willensfrage. Man muss sich also zu einem gemeinsamen europäischen Rahmenwerk durchringen. Man muss zusehen, dass man diese Hürden zwischen den Ländern entsprechend abbaut. Man muss eben auch bereit sein, vielleicht eine Bankenfusion zu akzeptieren, die eben dann nicht im ureigensten nationalen Interesse liegt, sondern dann im europäischen. Insofern wäre ich da vielleicht offener gewesen, auch gegenüber Übernahmen aus dem Ausland. Ich verstehe natürlich, dass man gerne den Champion im Land hat, aber das ist an der Stelle dann europäisch betrachtet dann nicht so unbedingt die zentrale Größe.
Aber nochmal, wer soll die Initiative starten? Siehst du da eher Brüssel in der Verantwortung oder auch die Bundesregierung?
Das ist das ureigene Interesse. Also Europa ist nach wie vor immer aus den Staaten heraus gesteuert. Und insofern müssen es die Staaten auch am Ende richten. Also wenn sich Deutschland an der Stelle querstellen würde, zum Beispiel, würde es nie weitergehen. Insofern braucht es immer eine Achse aus relativ starken Staaten, die sowas anschieben. Und insofern wäre das gut, wenn das beispielsweise auch aus Berlin heraus geschehen würde.
Du hast ja gerade schon skizziert, also Risikokapital, das sind oft private Investoren, die da helfen und fördern. Nun gibt es aber auch gerade in Deutschland und Europa viele staatliche Förderprogramme. Können die diese geringen Privatinvestments in irgendeiner Form ausgleichen?
Ja, die Volumina der öffentlichen Risikokapitalgeber sind deutlich geringer. Wir haben in Deutschland zum Beispiel die Agentur für Sprunginnovationen, Sprint, die also öffentlich finanziert eben Risikokapital bereitstellen soll. Die investieren gezielt in junge Startups, gibt da mittlerweile auch einige Erfolgsgeschichten, aber es ist eben ein kleines Plänzchen. Es sind nicht die ganz großen Volumina aus dem privaten Vermögen, die angelegt werden, sondern es ist immer auch die Frage, wie viel stattet oder wie gut stattet man eine solche Institution aus, dann kommt die nächste Frage dazu, wer ist eigentlich verantwortlich und übernimmt auch das Risiko da des Scheiterns. Also die öffentliche Hand ist nicht besonders gut darin zu akzeptieren, wenn etwas schief geht und im Nachhinein wird dann jemand gehängt, in Anführungsstrichen, der da eigentlich Gutes tun wollte, aber dann eben falsche Entscheidungen getroffen hat. Und diese Risikobereitschaft ist beim Staat irgendwo nicht so groß. Jetzt haben wir diese Sprint, die hat so bisschen freie Hand, kann schon agieren, aber auch da bin ich mal gespannt, wenn da mal ein, zwei Sachen nicht so gut laufen, wie dann öffentlich darüber diskutiert wird.
Jetzt ist die Stimmung unter deutschen Gründern und Selbstständigen laut Umfragen ziemlich angespannt. Jeder fünfte Selbstständige fürchtet um die Existenz seines Unternehmens. Das hat eine Umfrage vom IFO-Institut gerade ergeben. Ist jetzt überhaupt die Zeit für große Investments oder ist es vielleicht einfach gerade ein ungünstiger Zeitpunkt, auch jetzt so an Risikokapital und den Ausbau solcher Möglichkeiten zu denken?
Ja, das kann man so oder so sehen. Also für diejenigen, die eine gute Idee haben, ist jetzt vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, mit dieser Idee um die Ecke zu kommen, weil man eben einen Aufbruch braucht. Also wir sind ja uns alle ziemlich einig, dass wir technologische Erneuerung brauchen. Insofern kann man, wenn man etwas hat, was begeistert, ja sicherlich auch, hat man sicherlich gute Chancen, da auch entsprechendes Geld einzusammeln. Die Kehrseite ist, dass eben die Risikobereitschaft der Menschen in solchen Zeiten sehr gering ist und man eben den Weg in die Selbstständigkeit ungerne sucht, weil man die Sicherheit dieser Angestelltenverhältnisse schon auch bevorzugt. Da fällt es dann deutlich schwerer, aus einem öffentlich finanzierten Job in einem Forschungsinstitut rauszugehen und zu sagen, ich gründe jetzt was, oder aus einem gut bezahlten Job in der Industrie den Weg in die Selbstständigkeit zu suchen. All das ist in Krisenzeiten selten in den individuellen Köpfen verhaftet, ja.
Und hat auch die Bundesregierung den Ernst der Lage erkannt, möchte man meinen, und hat ein Standortfördergesetz auf den Weg gebracht. So ein bisschen sperriges Wort, aber dahinter steht eine Initiative, die mehr private Investitionen in Deutschland ermöglichen soll. Was der Kabinettsentwurf vorsieht, das hören wir uns mal an.
Das Standortfördergesetz der Bundesregierung zielt darauf ab, private Investitionen und den Finanzstandort Deutschland zu stärken. Die Bedingungen für Start-ups und kleine Unternehmen sollen verbessert und Investitionen leichter möglich werden. Der Gesetzentwurf sieht steuerliche Verbesserungen für Venture Capital und Fondsinvestitionen vor, außerdem einen Bürokratieabbau durch weniger Melde- und Prüfpflichten. Besonders Start-ups und der Bereich erneuerbare Energien sollen einen leichteren Zugang zum Kapitalmarkt erhalten. Das Gesetz setzt damit Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag und dem Sofortprogramm der Bundesregierung um und soll dazu beitragen, die Wirtschaft in Deutschland zukunftsfähig aufzustellen.
Also eine zukunftsfähige Wirtschaft mit dem Standortfördergesetz, ist das Wunschdenken oder Realität?
Also es ist auch wie immer der Weg in die richtige Richtung. Also man möchte genau das tun, was es braucht. Man erleichtert die Zugänge, indem man Bürokratie abbaut. Man harmonisiert in dem, auf dem Wege auch europäisches Recht mit dem deutschen Recht. Insofern kommt man dann immer schrittweise auch sozusagen dieser europäischen Unionsidee näher und baut eben Hürden ab zwischen den Staaten, vereinheitlicht Regulierungen, die ansonsten unterschiedlich gehandhabt werden. Insofern, das ist schon ein guter Weg. Dass man dann eben auch steuerlich an der Stelle noch Dinge verändert, die das Venture Capital im Zweifel schlechter gestellt haben gegenüber anderen Anlageformen, ist auch der richtige Weg, weil dann eben die Bereitschaft, eben mehr Geld in diese Richtung zu lenken, auch gesteigert wird. Insofern haben wir da sicher einen guten Ansatzpunkt. Im Übrigen auch keine ganz brandneue Idee. Das ist auch schon noch so ein bisschen ein Leftover aus der Ampelregierung. Da gab es schon diese Initiativen, die auf den Weg gebracht wurden und man setzt das jetzt endlich um. Also insofern guter Schritt.
Du hast ja einen ganz guten Einblick in das Gesetz, in den Gesetzentwurf. Wir können ja mal so ein paar Dinge ein bisschen genauer rauspicken und uns anschauen. Steuerliche Verbesserungen. Was sieht der Gesetzentwurf da ganz konkret vor?
Ja, der Gesetzentwurf regelt einige Details neu, die durchaus relevant sind. Da geht es beispielsweise um die Frage, wie hoch ist der Mindestnennwert einer Aktie, die ausgegeben wird. Also muss das ein Euro sein oder mehr oder kann das eben auch darunter liegen? Ist also die Frage, wie geht man da eben an den Finanzplätzen vor? Das andere ist die Frage, wie hoch werden eigentlich Gewinne aus Veräußerungen von Betriebsverkäufen besteuert? Ne? Also wenn man als Investor aus einem Unternehmen aussteigen möchte und wie günstig ist es dann, wenn man sie sozusagen wieder in Unternehmen neue Risikoanlagen investiert? Ist das steuerlich besser gestellt? Und letztlich geht es um die Frage, wie hoch sind die Grenzen für Kapitalgeber oder VC-Funds in Personengesellschaften und andere zu investieren. Und auch da wurde dann eben eine Grenze angehoben, die vorher im Prinzip ein Limit für die Investitionen war. Also das hat sich am Ende, ist das eben eine Verbesserung für die Angebotsseite von Venture Capital.
Interessant fand ich auch den Punkt, dass Prüf- und Meldepflichten wegfallen sollen. Das geht ja so ein bisschen Richtung Bürokratieabbau. Wie hilft das den Unternehmen?
Also gerade in der Gründungsphase ist ja jede Aktivität, die eben nicht in das Unternehmen fließt, sondern in den Aufwand, das Unternehmen zu betreiben, etwas, was eigentlich hemmt, weil man da eigentlich 100%, wenn nicht gar mehr Kraft reinstecken muss in den Aufbau der Idee oder Umsetzung der Idee und den Aufbau von Marktzugängen. Insofern ist das auch der Punkt, wo man sagt, das muss schneller und leichter gehen. Und da gibt es ja auch Statistiken, die international vergleichen, wie schnell ist man eigentlich im Aufbau, im Gründen eines Unternehmens, wie viel administrativen Aufwand braucht es, um ein Unternehmen abzuwickeln? Da schneidet Deutschland immer schlecht ab und deswegen macht es durchaus Sinn, da reinzugehen. In den USA ist man da deutlich agiler, auch was die Arbeitsmarktfragen betrifft. Da kann man sehr viel schneller Menschen eben einstellen und dann eben auch im Falle des Misserfolgs auch wieder freisetzen. Das ist in Deutschland nicht so agil, auch aus guten Gründen. Natürlich will man kein Hire and Fire, aber für ein Unternehmen, was sich neu findet und eine Idee, bei der man noch nicht so genau weiß, ist es natürlich dann risikoreich, wenn man dann Menschen einstellt, bei denen man nicht sicher ist, ob man sie, wenn es einen Misserfolg gibt, dann auch entsprechend wieder für andere Unternehmen freistellen kann.
Jetzt möchte man insbesondere Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und Infrastruktur fördern. Dachte ich gleich bei Infrastruktur, naja, da gab es ja auch mal ein Sondervermögen, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Ist das der Grund oder warum ausgerechnet diese Branchen?
Ja, es sind Schwerpunktsetzungen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat man sicherlich im Kopf, dass man diese grüne Transformation eben auch unterstützen möchte. Man möchte gerne, dass eben auch die Kreislaufwirtschaft, das sind auch so innovative Teile, die man jetzt hier stärken muss, wenn man nachhaltiger werden möchte, dass sich diese Unternehmungen halt positiv entwickeln. Insofern dieser Fokus ist dahingehend schon auch nicht verkehrt. Was so ein bisschen fehlt, ist noch die spezielleren Richtungen mit Blick auf Zukunftstechnologien wie Biotechnologie, Life Sciences. Da hat man jetzt keinen expliziten Schwerpunkt gesetzt. Da kann man sicherlich noch nacharbeiten.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, naja, das Gesetz, das ist schon gut, das hilft auch weiter. Würdest du denn unterm Strich sagen, das ist so ein großer Wurf tatsächlich oder naja, ist doch zu viel Flickenteppich, da bräuchst du noch ein bisschen mehr Anstrengung?
Ich glaube, es ist ein guter Anfang und man kann auch darauf aufbauend sich Stück für Stück der Frage nähern, wie kriegt man mehr Risikokapital in den Markt. Da muss man sicherlich noch drüber sprechen, wie das zum Beispiel mit den Ambitionen, die in dieser Hightech-Agenda im Forschungsministerium formuliert wurden, wie das zueinander passt, ob es da nochmal Instrumente braucht, die gezielt dann auch nochmal für die Technologien angewendet werden können, die dort adressiert werden. Das wäre nur konsequent. Und letztlich steht aber auch das in dieser Hightech-Agenda drin, dass man sich dann eben auch vor allen Dingen auch um die Gründung und Umsetzung der Ideen kümmern möchte. Und das ist der richtige Weg.
Klaus, du meintest gerade schon, Life Science, da gibt es jetzt keinen Schwerpunkt, bräuchte es vielleicht. Wir wollen da mal zum Schluss noch genauer drauf schauen auf die Pharmabranche, denn junge Life Science-Unternehmen, die lechzen auch nach Risikokapital, weil die eine ganze Menge zu bezahlen haben. Hier mal ein kurzer Überblick dazu.
Venture Capital ist gerade für Biotech- und Life-Science-Startups wichtig, da diese oft hohe Investitionskosten für Forschung und klinische Entwicklung haben. Während Finanzierungen in Frühphasen durch diverse Fonds und staatliche Programme verfügbar sind, besteht ab der Wachstumsphase ein Engpass bei der Kapitalverfügbarkeit im hohen Millionenbereich. Viele Startups sind daher gezwungen, auf ausländische Kapitalgeber zurückzugreifen, was die Gefahr birgt, dass Wertschöpfung und Arbeitsplätze ins Ausland gehen. Allerdings gibt es in Deutschland eine wachsende Anzahl spezialisierter Fonds, darunter auch Corporate Venture Capital Fonds großer Pharmaunternehmen wie Boehringer Ingelheim. Dadurch könnten Investitionen im Life Science Bereich steigen, um internationale Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung im Land zu sichern.
Könnte besser laufen, so ließe sich der Zustand der Start-up-Förderung für Life Science zusammenfassen. So habt sich das auch gerade rausgehört. Deckt sich das mit euren Zahlen?
Das deckt sich mit unseren Zahlen. Wir haben uns angeschaut, was im Bereich Pharma, im Bereich Biotechnologie und auch in der Medizintechnik an Kapital zur Verfügung steht. Das ist in Deutschland stabil. Ja, also es gibt eine Finanzierung in der Größenordnung zwischen 3 und 4 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist etwas, was sich aber auch nicht geändert hat. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Zeichen, wo man hingucken muss. Also wir haben in den USA beispielsweise während der Corona-Krise gesehen, dass gerade dort ganz viel Risikokapital für diesen Bereich zur Verfügung gestellt wurde, weil natürlich auch viele Ideen entwickelt wurden. Das war in Deutschland quasi konstant. Und das ist etwas, wo man dann sieht, okay, hier gibt es zwar auch eine Chance und hier gibt es sicherlich auch wissenschaftliche Erkenntnis, aber die Bereitschaft dort dann eben noch stärker zu investieren war deutlich weniger ausgeprägt. Insofern muss man an der Stelle nochmal drüber nachdenken, was sind die spezifischen Hürden in diesem Sektor.
Nun ist es ja so, dass gerade die Frühfinanzierung, dass die eigentlich ganz gut gesichert ist in Deutschland und Europa, da gibt es eben Programme für, aber in der Wachstumsfinanzierung, also Summen so von ab 50 bis 100 Millionen Euro, da gibt es einen Mangel. Wie kann man den ausgleichen? Ist das wirklich das Instrumentarium, über das wir gerade gesprochen haben, oder braucht es da noch einen spezielleren Anreiz?
Ja, wir haben tatsächlich in dieser Frühphase, also wir haben eine sehr, sehr auskömmliche Finanzierung in der Wissenschaft. Da ist schon eine ganze Menge passiert. Also sozusagen aus dem Institut in das Startup hinein, in die Gründung hinein, da gibt es Geld und Unterstützung am Anfang. Das heißt, da kann man auch auf Materielles zurückgreifen, beispielsweise solche Technologie- und Gründerzentren und Labore, die einem dann zur Verfügung gestellt werden. Wenn es dann wirklich darum geht, in die Wachstumsphase zu kommen und bei Umsätzen, die du gerade genannt hast, in der Größenordnung, wo man dann einige Millionen, 10, 100 Millionen braucht, da wird es dann schwierig. Und das ist eine Phase, in der eben gerade in der pharmazeutischen Industrie eben auch viel Geld benötigt wird. Also dann, wenn klinische Prüfungen beispielsweise durchgeführt werden, das ist das, was sehr, sehr teuer ist. Und das zu stärker zu unterstützen, das wäre wichtig, damit eben mehr Unternehmungen auch hier erfolgreich werden können. So. Woran liegt das? Naja, einerseits ist es eben ein Feld, das bestimmte technologische Expertise auch investorenseitig voraussetzt. Also man hat eben ein medizinisches Risiko, was man abschätzen muss. Man hat ein Technologierisiko. Man weiß eben, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit und der Misserfolg in diesem Bereich auch relativ hoch ist. Also es ist tatsächlich eben nicht so, dass man da in jedem Fall ein Produkt herausbekommt in mehr oder weniger guter Qualität, sondern es kann eben auch sein, dass es Totalverluste gibt. Und das ist etwas, was man abschätzen muss. Deswegen schrecken auch viele vielleicht davor zurück. Und es gibt dazu noch die regulatorische Auflagen und Hürden, die eben auch sehr spezifisch sind. Also das fängt an bei der Frage, wie kann ich eben meine klinischen Prüfungen durchführen? Dazu muss ich sehr viel wissen über die rechtlichen Rahmenbedingungen. Führt dann weiter zu der Frage, was sind eigentlich Produktionsbedingungen? Welche Regeln muss ich dabei einhalten? Das gibt es in anderen Sektoren in dieser Tiefe eben nicht. Und deshalb ist es etwas spezieller. So, wie kann man da rangehen? Ja, also ein Weg ist natürlich, die mit an Bord zu holen, die in diesem Bereich schon investiert sind. Also deswegen,
die großen Pharmaunternehmen letztendlich, ne?
Genau. Deswegen ist es auch in vielen Unternehmen, großen Pharmaunternehmen auch völlig normal, dass man eben auch in andere investiert. Also da sich dann eben die Frage stellt, wann gehe ich da rein? Gehe ich dort in ein Unternehmen rein, bei dem ich schon weiß, na, da ist schon eine ganze Menge zu finden, oder traue ich mir zu, als Unternehmen vielleicht auch früher eben in die Finanzierung einzusteigen, wenn eben noch die Wahrscheinlichkeit zu scheitern deutlich höher ist als in den Schlussphasen klinischer Prüfung.
Und eine Möglichkeit, dass Unternehmen sich da engagieren, das sind eben genau diese Corporate Venture Capital Fonds. Fand ich auch eine ganz interessante Idee, genau wie du beschreibst. Das sind ja Leute, die sind vom Fach, die sind aus der Branche, die haben da Expertise und haben vielleicht auch einen Profit am Ende davon. Welche Rolle spielen die in diesem Investorengeschehen im Life Science Bereich?
Ja, es sind ganz wichtige Investoren, weil die eben, wie gesagt, diese Fachkenntnis haben, die können das ganz gut beurteilen, und das sind schon auch diejenigen, die sehr häufig dann auch Startups zum Fliegen bringen. Gibt auch einige, die das dann privat machen, also Family Offices, die dann eben auch einen Life Science Schwerpunkt aufbauen und biotechnologischen Schwerpunkt aufbauen, aber diesen Schwerpunkt muss man eben auch aufbauen, damit man diese Fachexpertise dann auch entsprechend von der Investorenseite spiegeln kann. Ansonsten ist man da ausgeliefert. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Deswegen, du hast jetzt Böhringer genannt. Es gibt auch andere Unternehmen, die ihre Aktivitäten hier in Deutschland haben. Eigentlich fast jedes. Aber beispielsweise habe ich jetzt vom Kollegen von MSD gehört, dass sie jetzt eben auch anfangen, hier in Deutschland ihren Fonds zu nutzen, der jetzt eigentlich vor allen Dingen auf die USA ausgerichtet war.
Gibt es denn Möglichkeiten, Unternehmen genau die Gründung solcher Fonds auch für diese Zwecke zum Investment junger Startups, das noch ein bisschen schmackhafter zu machen? Also braucht es da noch eine gesonderte Förderung, oder was braucht es da, um mehr Engagement noch rauszukitzeln?
Ja, ich glaube, das ist wieder die Frage, wie viel Ideen kann ich hier vorfinden und wie ist der Markt der Ideen, in Anführungsstrichen. Dahin wandert letztlich das Kapital. Also wenn die Lösung an der Stelle ist eben auch wieder der europäische Raum, der größere Markt für Innovationen am Ende des Tages, ist das entscheidend, dann lenkt sich auch das Kapital entsprechend um. Es ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass eben in China, was eben eine ganz andere Wirtschaftsordnung hat, in ähnlicher Größenordnung Risikokapital zur Verfügung gestellt wird wie in Europa. Und insofern, trotz dieser deutlich höheren Rechtsunsicherheit in dem Land, in China, macht man es trotzdem. Ja, warum? Weil das eben ein so großer Markt ist und weil es eben so viele Talente dort gibt. Das zu poolen ist immer noch die beste Möglichkeit, eben auch die Kapitalseite hier zu stärken.
Jetzt hat mir gerade im Einspieler gehört, naja, es gibt eine Gefahr, wenn ich sozusagen die Anschubfinanzierung mitnehme in Deutschland und dann aber in der Wachstumsphase mich ins Ausland orientiere, dann wandert das ganze Unternehmen, damit auch die Mitarbeitenden, ne, und auch die Wertschöpfung ins Ausland ab. Ist das wirklich eine reelle und auch große Gefahr, die du da siehst?
Wir sehen das quasi tagtäglich, dass vielversprechende Unternehmen vom Standort Europa, vom Standort Deutschland eben den Weg auch über den großen Teich gehen und sich eben woanders finanzieren und da den Weg an die großen Finanzplätze der USA nehmen, weil sie wissen, dass sie dort günstiger an mehr Kapital kommen. Das ist etwas, was völlig normal ist. Und gerade in Bereichen, in denen halt sehr viel Wissen drin steckt und weniger physisches Kapital, ist es auch etwas, was gut nachvollziehbar ist. Also Wissenschaft ist eben mittlerweile global organisiert und deswegen ist es gar nicht so fernliegend, sich dann eben auch einen anderen Unternehmensstandort zu suchen.
Also ein Problem, das wirklich drängend ist, das höre ich da auch raus, ne? Also die Abwanderung, die passiert gerade jetzt. Mal so abschließend der Blick in die Zukunft, wenn du jetzt so überlegst, die nächsten 5, vielleicht 10 Jahre, wie wird sich das in Deutschland und Europa entwickeln mit der Investitionsbereitschaft? Was bringen die nächsten Jahre? Das ist eine Einschätzung.
Ja, also die gute Nachricht ist, dass die vergangenen Jahre schon auch etwas mit sich gebracht haben, nämlich der Anstieg des zur Verfügung stehenden Risikokapitals war im Europa, im internationalen Vergleich am stärksten. Also wir sind von einem niedrigen Niveau gekommen, sind aber eben schneller im Markt gewachsen als die USA und auch China. Das ist eine gute Nachricht. Wenn man dann allerdings die absoluten Zahlen dahinter legt, dann weiß man, okay, da ist dann der VC-Markt in Europa um knapp 30 Milliarden gestiegen, während das in den USA über 100 Milliarden waren. Ja? Also insofern, man holt auf, aber es ist noch ein relativ langer Weg, den muss man weitergehen. Und wenn das klappt, wenn man sich tatsächlich europäisch zusammentut, wenn man das eben von der Wissenschaft bis zur Unternehmensgründung eben auch ermöglicht, dass man einen gemeinsamen Markt hat, dass man gemeinsame Wissenschaftssysteme entwickelt, Finanzplatz vergrößert, dann ist hier, denke ich, eine ganze Menge möglich. Weil, und das muss man auch sagen, die wissenschaftlichen Grundlagen sind in Europa nach wie vor exzellent. Also hier kann man schon immer noch an den Universitäten, gerade im medizinischen und naturwissenschaftlichen Bereich, einiges erreichen.
Das war ein Plädoyer für einen gemeinsamen europäischen Markt und auch mehr gemeinsame europäische Investments von Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Danke fürs Gespräch, Klaus.
Danke, Philipp.
Weitere Informationen des VfA finden Sie wie immer unter www.vfa.de. Als nächstes dann an dieser Stelle wieder die Makroskop Shorts mit Klaus Michelsen und Franziska Weiser. Darin frische News aus der Wirtschaftspolitik. Bis ganz bald, ich bin Philipp Eins.
Makroskop. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.